ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere erste deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Die Modernisierung der Luftwaffe ist für Rumänien eine strategische Priorität. Umfangreiche Ausrüstungsprogramme und laufende Ausbildungsmaßnahmen stärken die Einsatzfähigkeit dieses Teilstreitkraftzweigs und gewährleisten die Integration neuester Technologien, erklärte der rumänische Präsident Nicu Ciordan am Montag anlässlich des Tages der rumänischen Luftwaffe und Luftfahrt. Der Präsident würdigte die Opferbereitschaft all jener, die im Einsatz in Operationsgebieten, bei Militärübungen oder Notfalleinsätzen ihr Leben ließen. Im aktuellen Sicherheitskontext, der durch Russlands andauernden Krieg gegen die Ukraine und anhaltende Herausforderungen für die regionale Stabilität geprägt ist, spiele die rumänische Luftwaffe eine besonders wichtige Rolle bei der Verteidigung des nationalen Luftraums und der Stärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO im Schwarzmeerraum und an der Ostflanke des Bündnisses, fügte dann hinzu. Im öffentlichen Gesundheitswesen hat am Montagmorgen ein 2-stündiger Warnstreik stattgefunden, um gegen das neue Lohngesetz zu protestieren. 2 Stunden lang wurde der medizinische Betrieb auf ein Drittel reduziert und es wurden nur Notfälle behandelt. Vertreter des Sanitasverbandes betonen, dass der neue Gesetzentwurf die Lohnungleichheit zwischen verschiedenen Berufsgruppen innerhalb des Systems aufrechterhält und für einige Beschäftigte zu erheblichen Einkommensverlusten führt. Gewerkschaftsvertreter warnen, dass bei ausbleibenden Lösungen ab dem 28. Juli ein Generalstreik ausgerufen werden könnte. Der vom Arbeitsministerium entworfene Gesetzentwurf ändert die Methode zur Festlegung der Gehälter der Staatsbediensteten, insbesondere durch die Einführung einer 12-stufigen Gehaltstabelle mit Mindest- und Höchstwerten sowie durch die Senkung der Bonusobergrenze von 30% auf 20% des Grundgehalts. Eine endgültige politische Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung des Gesetzentwurfs wird am Dienstag erwartet, wenn sich die Spitzenvertreter der ehemaligen Regierungskoalition erneut treffen, um den Vorschlag zu erörtern. Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist ein wichtiger Schritt für das nationale Konjunkturprogramm PNRR, das nach jahrelanger Verzögerung nun seine letzte Phase eintritt. Sollte das Gesetz nicht innerhalb eines Monats vom Parlament verabschiedet werden, verliert Rumänien dauerhaft fast 800 Millionen Euro. Nach dem schweren Unwetter am Sonntag wurden Schäden in Dutzenden Städten und Dörfern, darunter auch in Bukarest, gemeldet. Rettungskräfte pumpten Wasser aus Dutzenden Häusern und Höfen, räumten überflutete Straßen, beseitigten Trümmer von Dächern und räumten umgestürzte Bäume und Stromleitungen weg. Laut der Generalinspektion für Katastrophenschutz wurden 88 Fahrzeuge beschädigt. Die Behörden gaben Rohalert-Warnungen heraus und rieten den Einwohnern, während des Sturms in ihren Häusern zu bleiben. In Bukarest verursachte der Sturm auch Stromausfälle im Bahnnetz. Feuerwehrleute, freiwillige Helfer und lokale Behörden arbeiteten landesweit, um die Auswirkungen des Sturms zu mindern und die betroffenen Gebiete zu räumen. Die Vereinigten Staaten haben in der 9. Nacht in Folge Ziele im Iran angegriffen, nachdem am Wochenende 3 US-Soldaten bei iranischen Angriffen in Jordanien und im Irak getötet worden waren. Laut Reuters wurden seit Beginn des Konflikts insgesamt 17 US-Soldaten getötet und mehr als 420 verwundet. Die iranischen Streitkräfte setzten ihre Angriffe fort und attackierten unter anderem einen US-Stützpunkt in Syrien. Die iranischen Revolutionsgarden behaupteten zudem, 2 Öltanker stünden in der Straße von Hormuz in Flammen, weil sie keine genehmigte Route befahren hätten. Die aktuelle Gewaltwelle wurde durch iranische Angriffe in der Straße von Hormuz ausgelöst, die daraufhin von Teheran erneut gesperrt wurde. Die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen führte zu einem Anstieg der Ölpreise auf den internationalen Märkten. Brent-Rohöl verteuerte sich am Montag um 3% und überschritt damit erstmals seit über einem Monat die Marke von 90 US-Dollar pro Barrel. Und nun zum Sport. Spanien hat am Sonntag im New York New Jersey Stadium seinen 2. Weltmeistertitel gewonnen, nachdem es Argentinien im Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft, die von den USA, Mexiko und Kanada gemeinsam aufgerichtet wurde, nach Verlängerung mit 1:0 besiegt hatte. Der amtierende Europameister schlug den Weltmeister dank eines Tores von Ferran Torres in der 106. Minute in einer Partie, die er von Anfang bis Ende dominierte. Die Südamerikaner brachten weder vor noch nach dem Führungstreffer einen einzigen Schuss auf das Tor. Spanien gewinnt seinen 2. Weltmeistertitel 16 Jahre nach dem 1., den man in Südafrika mit einem 1:0-Sieg gegen die Niederlande ebenfalls nach Verlängerung errungen hatte. Soweit die Nachrichten.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem aktuellen Beitrag von Mihai Pelin. Starke Regen, schwere Sturmböen und Überschwemmungen haben am Sonntag in Rumänien erhebliche Schäden angerichtet. Insgesamt waren 29 Ortschaften in 16 Landkreisen von den Unwettern betroffen, während mehrere Nowcasting-Warnungen der roten Stufe vor Starkregen, Hagel und starkem Wind in Kraft waren. Der Straßenverkehr wurde auf mehreren Nationalstraßen in verschiedenen Landkreisen des Landes beeinträchtigt. Nach Angaben des Generalinspektorats für Notfallsituationen wurden 88 Fahrzeuge beschädigt. Die Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, Wasser von Straßen, aus Höfen, Kellern und Untergeschossen abzupumpen, sowie von Dächern gelöste Bauteile zu entfernen und umgestürzte Bäume sowie Strommasten zu beseitigen. Zur Warnung der Bevölkerung wurden außerdem 38 Rohalertmeldungen in 23 Landkreisen sowie in der Hauptstadt Bukarest versandt. Landesweit standen mehr als 10.000 Mitarbeiter des Innenministeriums mit über 6.800 technischen Einsatzmitteln bereit. Hinzu kamen rund 940 Teams der Kreisrettungsdienste sowie 530 Bergretter. Der Straßenverkehr war auf mehreren Nationalstraßen vorübergehend durch Wasser, Geröll, Ablagerungen und auf die Fahrbahn gestürzte Bäume beeinträchtigt. Auch der Eisenverkehr wurde im Raum Voluntar nahe Bukarest vorübergehend gestört, nachdem abgebrochene Äste auf eine Hochspannungsleitung gefallen waren. Das Generalinspektorat für Notfallsituationen erinnert daran, dass die schwersten Schäden im Kreis Prachowa in der Stadt Bustern verzeichnet wurden, wo eine Sturzflut 30 Fahrzeuge überraschte. Der heftige Regen in den Butschetschi Gebirge ließ den Wasserstand des Baches Jeb innerhalb kurzer Zeit stark ansteigen, sodass dieser über die Ufer trat. Die mit Baumstämmen, Felsbrocken, Sand und Schlamm beladene Flutwelle erreichte die Stadt, überschwemmte Straßen und ergoss sich auf die Nationalstraße Bene 1. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten zwei Personen, die in einem Fahrzeug eingeschlossen waren, während sich weitere Betroffene selbst in Sicherheit bringen konnten. Außerdem wurde eine Person von der Sturzflut erfasst. Sie wurde bei Bewusstsein von einem Rettungsteam übernommen und mit Verletzungen an den Gliedmaßen ins Krankenhaus gebracht. Ebenfalls in Bushten wurden mehr als 20 Wohnanwesen überflutet. Auch die Hauptstadt blieb von den heftigen Regenfällen nicht verschont. Mehr als 100 Bäume und Strommasten wurden durch den starken Wind umgerissen. Die Auswirkungen des Sturms waren auch im öffentlichen Verkehr zu spüren. Mehrere Linien der Verkehrsgesellschaft Bukarest wurden blockiert und der elektrische Zugverkehr vom Nordbahnhof Garada Nord wurde beeinträchtigt, nachdem die Oberleitungen für 20 Minuten spannungslos geblieben waren. Vor diesem Hintergrund gewährleisteten das Departement für Notfallsituationen und das Generalinspektorat für Notfallsituationen eine ständige Überwachung der Entwicklung der Wetterlage sowie die Koordinierung der Einsätze in Zusammenarbeit mit den im Nationalen Ausschuss für Notfallsituationen vertretenen Institutionen des Umweltministeriums, der zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengetreten war.
Radio Rumänien International.
Au memoria zur Geschichte
von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Rubrik Pro Memoria von Stelio Lambru. Der Name des Schriftstellers Romulus Rustan ist ein Synonym für die Aufarbeitung der Erinnerung an die Kommunismusjahre. Eine Erinnerung, die vor der Revolution vom Dezember 1989 durch Repression und Zensur schwer gelitten hatte. Gemeinsam mit seiner Frau, der Dichterin Anna Blandiana, schuf er eine wahrhaftige private Institution, durch die dem rumänischen und ausländischen Publikum das Recht zurückgegeben wurde, die unzensierte Geschichte zu kennen. Romulus Rustan wurde 1935 geboren und starb 2016 im Alter von 81 Jahren. Von Beruf Maschinenbauingenieur besaß Rustan auch ein Talent für die Schreibkunst. Sein Debüt hatte er in der Literaturzeitschrift Sewa mit 19 Jahren mit einem literaturkritischen Text. Er schrieb außerdem Filmkritiken, Kurzprosa, Reiseeindrücke und war Autor von Interviews. Er veröffentlichte 16 Bücher. Eines seiner erfolgreichsten war Amerika des grauen Windhundes, erschienen 1977, ein Essay über den amerikanischen Kontinent. Nach 1989 war er Gründungsmitglied der Nichtregierungsorganisation Alianza Civica sowie des Memorials von Sziget, eines umfangreichen Projekts zur Umgestaltung des Gefängnisses in der Stadt Sziget und Marmației in ein Museum der kommunistischen Repression. Er gründete und koordinierte das Programm der mündlichen Geschichte im Rahmen des Sziget-Memorials, wo er ebenfalls Symposien, Konferenzen, Sommerschulen sowie die Herausgabe von Zeitschriften und Dokumenten und Interviewbänden mit jenen durchführte, die zwischen 1945 und 1989 zu leiden hatten. Im Memorial von Sziget hielten auch Persönlichkeiten der Gegenwart Vorträge, darunter der britische Historiker Denis Dilettante, die französischen Historiker Stéphane Courtois und Thierry Volton sowie der russische Dissident Wladimir Bukowski. Romulus Rustan war ein wissenschaftlicher Direktor des Internationalen Zentrums für Kommunismusstudien im Rahmen des Memorials der Kommunismusopfer und des Widerstands, einer staatlichen Einrichtung, die die Geschichte des Kommunismus in Rumänien erforscht dokumentiert und das öffentliche Bewusstsein dafür fördert. Er wurde von mehreren Institutionen ausgezeichnet und im Jahr 2000 mit dem Nationalorden für Verdienste im Ritterrang für herausragende künstlerische Leistungen und die Förderung der Kultur dekoriert. In mehreren öffentlichen Auftritten fasste Romulus Roussan die Umstände zusammen, unter denen das berühmte Memorial entstand. Weil es ein freies Gefängnis war sozusagen, also eines, das seit mehr als einem Jahrzehnt außer Betrieb gesetzt worden war, sagten uns die Kollegen aus Sziget, es gebe die Möglichkeit, jenes Gebäude zu beantragen, um es zu sanieren, denn es war eine Ruine. Es befand sich in einem desolaten Zustand. Danach konnten wir darin das Museum einrichten und auf dem Friedhof eine architektonische Anlage zum Gedenken der in jenem Gefängnis und im ganzen Land Verstorbenen schaffen. Andererseits hatte Sziget, obwohl es im Vergleich zu Gerla, zu Aiud, zum Kanal, zu Pitești ein kleines Gefängnis war, eine besondere emotionale Dichte, denn dort war die Zwischenkriegselite ausgelöscht worden, die Elite des Großrumäniens, die Gründerväter des modernen Rumäniens, Iuliu Maniu, die Brătianus, die Priester, die Bauer, die Militärs, all jene, die in der Wissenschaft, der Literatur, dem Journalismus der Zwischenkriegszeit führend gewesen waren. Die meisten dieser Ausgelöschten wurden in Sziget ausgelöscht. Diese beiden Bedingungen also, die Tatsache, dass das Gefängnis verfügbar war und dass dort die Elite vernichtet worden war, machten aus Sziget einen Ort, den ich von Anfang an als Ort für das Memorial der Kommunismusopfer im Sinn hatte. Das Gefängnis von Sziget wurde 1897 als gewöhnliches Strafgefängnis während der österreichisch-ungarischen Verwaltung errichtet. Nach 1945 begann man, politische Gefangene hierher zu bringen, die unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten wurden und von denen viele ihr Ende fanden. Es war auch als Gefängnis der Minister bekannt. 1977 wurde es außer Betrieb gesetzt und verfiel zusehends. 1994 wurde das Gefängnis in ein umfangreiches Sanierungsprogramm aufgenommen, um es in ein Museum umzuwandeln, das im Jahr 2000 eröffnet wurde. Der gesamte Raum des Gefängnisses ist dem Schmerz, dem Leiden und der Besinnung gewidmet und es sind auch Kunstwerke zu sehen. Die Figurengruppe Der Zug der Geopferten des Bildhauers Aurel Vlad ist heute ikonisch für die Identität des Museums. Zum Memorial gehört auch der Armenfriedhof, wo hier verstorbene politische Gefangene begraben wurden. Das Wesen der Allianza Civica als Bürgerorganisation und ihr Engagement bei der Errichtung des ersten Memorials der Kommunismusopfer in Sziget waren entscheidend dafür, was zum ersten Memorial dieser Art weltweit wurde. Was die Allianza Civica für das bedeutet, was das Sziget Memorial heute ist, erläuterte Romulus Roussan. Die Allianza Civica stand am Ursprung des Projekts und von Anfang an war der Trumpf des Projekts, dass es eines der Zivilgesellschaft war. Seitdem wurden weitere Gedenkstätten errichtet, allerdings später, doch sie wurden vom Staat geschaffen, entweder von staatlichen Museen oder gar von der Regierung, wie es beim Haus des Terrors in Budapest der Fall war. Die Existenz der Allianza Civica ermöglichte es uns sofort auf der gesamten Fläche des Landes, in mehr als 15 Landkreisen das Projekt der mündlichen Geschichte zu beginnen. Es war die Aufzeichnung der Erinnerungen jener, die den Gulag durchlebt hatten. Andere Möglichkeiten hatten wir damals nicht. Nach seinem Tod gründete die Dichterin Anna Blandiana einen Preis, der den Namen Romulus Roussans trägt und der mittlerweile in der 5. Ausgabe vergeben wurde. Die Preisträgerin des Jahres 2025 ist die Schriftstellerin Smaranda Vultur für ihr Buch der Erinnerungsliteratur Franzosen im Banat, Banater in Frankreich.
Immer mehr elektronische Geräte und produzieren dadurch stetig mehr als Batterien. Sind sie einmal leer, werden sie zu Abfall, der strengst gemanagt werden muss. Landen sie einfach im Hausmüll, können die enthaltenen Schwermetalle und Chemikalien den Boden und unser Grundwasser vergiften. Damit, und recycelt man sie aber richtig, lassen sich wertvolle Ressourcen retten. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Daniel Ohner. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Ola. Die Zahlen sprechen für sich. Aus 100 Kilo Altbatterien kann man bis zu 65 Kilo Rohstoffe wie Zink, Kupfer, Kobalt oder Nickel zurückgewinnen und direkt wieder in der Industrie einsetzen. Damit das landesweit klappt, haben Branchenorganisationen eigene Systeme aufgebaut. Ecotec, der erste Verband der rumänischen Elektro- und Elektronikhersteller, hat dafür ein großes Sammelnetzwerk entwickelt. Verbandspräsident Valentin Negoica erklärt, wie die Privatwirtschaft das in die Hand genommen hat.
Conștientizând faptul că, pe de o parte, bateriile sunt poluante.
Ist klar, dass Batterien die Umwelt belasten und Wasser sowie Böden vergiften können. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie auch einen echten wirtschaftlichen Wert haben. Durch Sammeln und Recyceln fließen diese Metalle zurück in künftige Produktionsprozesse. Da hat sich in letzter Zeit viel getan. Vor 15, 20 Jahren gab es noch keine öffentliche Sammelinfrastruktur. Also haben wir von Ecotec investiert. Wir haben große Einzelhandelsketten und Supermärkte mit Sammelboxen für Batterien, Glühbirnen und Leuchtstoffröhren ausgestattet. So kann sie jeder ganz bequem direkt im Laden abgeben. Während Supermärkte also kleinen Elektrofort annehmen, hinken große öffentliche Infrastrukturprojekte hinterher. Durch den europäischen Wiederaufbau- und Resilienzplan steht Rumänien eigentlich Gelder für rund 600 moderne Wertstoffhöfe zur Verfügung. Dort sollen Bürger verschiedene Abfälle kostenlos abgeben können. Valentin Negoica zieht eine nüchterne Bilanz.
La nivelul țării nu putem aduna mai mult de 5-6 centre.
Landesweit kommen wir momentan auf höchstens 5 oder 6 dieser Wertstoffhöfe. Angekündigt und über EU-Mittel finanzierbar waren eigentlich knapp 600, die bis heute offen und betriebsbereit sein könnten. Ich sage bis heute, weil die Finanzierungsperiode im Herbst dieses Jahres ausläuft. Neben 5, 6, die es schon gibt, werden wir vermutlich noch 50, vielleicht 100 weitere sehen, was ja nicht schlecht ist. Aber es geht viel Geld verloren. Weit über eine halbe Milliarde von der 1 Milliarde, die wir von der EU-Kommission bekommen haben, um diese moderne Sammelinfrastruktur aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, die unseren Gemeinden wirklich helfen würde. Trotz dieser bürokratischen Hürden gibt es Grund zur Hoffnung. Das private Sammelnetz zeigt, dass solche Systeme durchaus effizient funktionieren können. Und auch die Bürger machen immer besser informiert und aktiver mit.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an gern@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.